Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Publizist und Verleger Wolfram Weimer, früher Chefredakteur unter anderem vom Focus und von der Welt oder auch von Cicero, dem Magazin, heute mit seiner eigenen Mediengruppe, unter anderem Verleger der Debattenplattform The European. Heute zu uns gekommen ins Funkhaus, hier zu Gast. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Wir schauen auf die Nachrichten dieses Tages. Da wird es einmal mehr um große Weltpolitik gehen, aber auch um den bayerischen Kampf gegen die Windmühlen, gegen den wiederum jetzt Robert Habeck kämpfen will. Zuallererst aber soll es um Hardy Krüger gehen. Sie konnten es gerade hören in den Nachrichten. Der Schauspieler, die Schauspiellegende. Heute Vormittag kam die Nachricht, dass er gestorben ist im Alter von 93 Jahren in seiner Wahlheimat in Kalifornien. Herr Weimer, das kann man schon sagen, ne? Einer der ganz Großen, der ja viele Jahrzehnte die Bildschirme geprägt hat. Wie lebendig ist Ihre Erinnerung?
Ja, er war ein Superstar, er war unser Sunny Boy. Hollywood hat ihn gerne eingesetzt als Wehrmachtsoffizier. Mit seinen blauen Augen und blonden Haaren hat er das Klischee erfüllt. In Wahrheit war er ein Kosmopolit. Das hat mir an ihm immer gut gefallen. Er hatte einen weiten Blick und ist bis in die hohen Tage ist er ein großer Junge geblieben. Er hatte was ganz Heiteres an sich. Auch wenn er sich immer engagiert hat gegen Extremisten, dieses verschmitzte Berlinerhafte, das hat er getragen und das war wunderbar.
Und während Sie das gerade hier gesagt haben, ist durch den grauen Berliner Himmel die Sonne durchgekommen, als wollte sie nochmal einen letzten Gruß senden, gemeinsam mit diesen schönen Worten von Wolfram Weimer hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir werden Hardy Krüger in knapp 2 Stunden hier im Deutschlandfunk Kultur in unserem Kulturmagazin Kompressor ausführlich würdigen. Also bleiben Sie einfach bei uns. Herzlich willkommen erstmal zu dieser Stunde Radio und unserem Blick auf die Tagesagenda. Gleich mit der ersten Frage, die wir hier besprechen wollen: Ist Deutschlands Außenpolitik zu soft? Annalena Baerbock hat Gespräche mit gleich 3 Amtskollegen, den Außenministern von Frankreich und von Großbritannien, und der gewichtigste US-Außenminister Blinken ist in Berlin. Was besprochen wird, erfahren wir erst wahrscheinlich so in knapp 2 Stunden. Ich frage mich ja, wie klar ist denn den Partnern eigentlich, was Deutschland will oder eben auch nicht? Offenbar gibt es da ein paar Unklarheiten. Das hat der frühere amerikanische Botschafter in Deutschland, John Kornblum, im Deutschlandfunk heute Morgen erklärt. Und zwar so.
Und ein Thema, das immer wieder aufkommt, ist: Warum sind die Deutschen so unklar in ihrer Politik? Das heißt, man sagt natürlich, dass man gegen einen russischen Angriff ist, aber zur gleichen Zeit sagt man, es könnte keine Waffen geliefert werden. Man ist nicht so ganz im Klaren, wie die Sanktionen sein würden. Die Bundesregierung würde bestimmt eine gute Erklärung finden für das, was ich eben gesagt habe. Aber ich kann Ihnen sagen, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern in anderen europäischen Staaten gibt es das Gefühl, dass die Deutschen nur halbherzig dabei sind.
Nur halbherzig dabei. Das Gefühl beschreibt zumindest John Kornblum, der frühere US-Diplomat. Herr Weimer, ist das ein berechtigtes Gefühl?
Nein, also ich bin da anderer Meinung als Jeff Kornblum. Ich kenne ihn gut und er ist ein kluger Beobachter der Weltpolitik. Aber natürlich haben wir eine andere Perspektive auf diesen Konflikt. Die Lage ist ernst. Es droht wirklich Krieg in Europa. Die Russen meinen das diesmal mit grimmigem Ernst. Es ist nicht eine leere Drohung. Und der Westen reagiert nun mit Diplomatie und Härte zugleich. Und da sind die Rollen etwas verteilt. Die Amerikaner spielen die Falken und wir spielen die Tauben. Wir sind es aber auch unter Linie der deutschen Regierung, übrigens schon unter Merkel, aber jetzt auch bei der Ampel, ist ganz klar die des diplomatischen Ausgleichs. Unser primäres Interesse, weil er danach fragt, ist Frieden. Frieden und Stabilität. Und entlang dieser Linie entwickelt sich diese Formation. Kornblum hat ja vor einigen Wochen in der New York Times auch geschrieben, Bundeskanzler Olaf Scholz sei der langweiligste Kanzler aller Zeiten. Es sei spannender, einem Topf kochendem Wasser zuzuschauen als ihm. Also er neigt da auch gerne ein bisschen zur Übertreibung. Ich glaube, in diesem Fall können die Amerikaner froh sein, dass die Deutschen sich bemühen, eine diplomatische Lösung herbeizuführen.
Ja, ich meine, die Frage ist natürlich, ist das wirklich eine Strategie? Dann würde ich Ihnen recht geben. Dann wäre das genau diese Brückenbauerrolle, die Deutschland da hat, die übrigens auch, das war ein schon früh geäußerter Wunsch. Ich glaube, Bill Clinton war das in den 90ern, der gesagt hat, ihr müsst das hinkriegen, das Verhältnis mit Russland. Ihr seid nah genug dran und gewichtig genug in Europa. Also wenn es eine wirkliche Strategie ist, okay. Wenn es aber eher darauf zurückzuführen ist, dass man Angst hat vor konsequenter Politik, sei es aus ja, pazifistischen Motivation heraus, sei es aber auch aus Rücksichtnahme auf Wirtschaftsinteressen, dann ist das Bild nicht mehr so schön.
Ja, das ist aber das, was Diplomatie immer vorgeworfen wird. Das ist der sogenannte Weichei-Vorbehalt. Jeder, der Diplomatie betreibt, gilt in den Augen von Militärs immer als Weichei. Ich finde aber beide Ansätze wichtig. Hier hat die NATO und der Westen, auch Europa, hat gewarnt, den Russen gesagt, wenn ihr das tut, wird das harte Konsequenzen haben. Zugleich aber müssen wir natürlich eine Brücke bauen. Und wir Deutschen müssen das auch deswegen nicht, weil wir so nah dran sind und so abhängig auch vom russischen Gas und den Beziehungen, sondern weil wir den Russen bei der Wiedervereinigung versprochen haben, die NATO wird nicht nach Osten ausgeweitet. Und das ist ein Punkt, den Putin nun adressiert. Und wir brauchen in Osteuropa eine Sicherheitsarchitektur, die beide Interessen zum Ausgleich bringt und die Frieden schafft. Und das können die Deutschen meines Erachtens leisten. Und deswegen bin ich gespannt, was bei den Gesprächen rauskommt. Übrigens ist das für die Bundesregierung ein Erfolg, dass diese Gespräche in Berlin stattfinden. Das zeigt, wir treffen uns ja jetzt hier nicht in Kiew oder in Brüssel, in London oder Paris, sondern Berlin ist jetzt der Ort, wo der Westen die Politik formiert. Und das ist ein gutes Signal.
Sie haben dieses Versprechen angesprochen, dass es gegeben hat, möglicherweise gegeben hat. Darüber streiten ja auch die Historiker, was da nun eigentlich genau im Raum stand, ob die NATO sich eben weiter ausdehnen darf oder nicht. Da gab es ja damals wohl auch ein bisschen Dissens zwischen dem amerikanischen Außenminister und dem amerikanischen Präsidenten. In der Tat, es wurde niemals schriftlich festgehalten. Ja. Und mal abgesehen davon, es liegt jetzt eben auch 30 Jahre zurück. Und in der Konsequenz würde das ja eigentlich fast bedeuten, wenn man das ernst nimmt, dann müsste man auch die Zusagen an Polen, an das Baltikum zurücknehmen. Das kann ja niemand ernsthaft wollen.
Ja, wenn man formaljuristisch argumentiert, haben die Russen schlechte Karten und wir dürfen einfach die NATO ausweiten. Jedes Land darf das selber entscheiden. Es gibt aber trotzdem ein historisches Versprechen und der Satz war damals, kein Zentimeter östlich von Deutschland wird die NATO aus. Wir haben es dann gemacht, 1999 mit Polen, Tschechien und Ungarn. 2004 kamen die Balten dazu. Und die Russen haben es zähneknirschend akzeptiert. Es ist nur so, egal wie legitim dieses Argument ist, wenn wir mit den Russen einen Kompromiss finden wollen und den Frieden halten wollen, dann müssen wir dieses Anliegen von ihnen irgendwie einbauen in eine neue Architektur. Und das ist jetzt die Kunst der Diplomatie, das herzustellen. Ich hoffe sehr, dass das gelingt, denn wir haben gesehen, Putin baut an einer Neo-Sowjetunion. Er ist aggressiv. Weißrussland, Kasachstan und diese Sache in der Ukraine, das ist nicht nur irgendein Aufmarsch. Wenn es keine Lösung gibt, dann werden wir innerhalb der nächsten 4 Wochen Krieg haben.
Aber wenn Sie sagen, das einbauen, was heißt das denn dann konkret? Mir fehlt da gerade die politische Fantasie, denn es würde ja im Endeffekt bedeuten, den russischen Forderungen entgegenkommen, die NATO abschwächen in ihrer Präsenz in Mittel- und Osteuropa.
Angela Merkel hat mal die Linie vorgegeben, wir haben kein Interesse daran, dass die Ukraine und Georgien zur NATO gehören. Um die beiden geht es ja. Und man könnte auch versprechen, keine Raketen zu stationieren im Baltikum oder was diese technische Ausstattung anbetrifft. Ich finde, das sind Linien, wo man dem Sicherheitsbedürfnis der Russen entgegenkommen kann und sagen, okay, darauf könnten wir uns verständigen.
Aber wenn ich kurz unterbrechen darf, ja. Wenn sich die Ukraine per Mehrheitsentscheid, per demokratischer Politik dafür entscheidet und das gerne möchte, wenn das Georgien eines Tages tun sollte, wie geht man damit um? Ich meine, das ist ja dann alte Interessenpolitik über die Köpfe von souveränen Staaten hinweg.
Das müssen wir ja auch wollen. Die NATO ist ja ein Verein und das kann ja nicht jeder einfach beitreten, weil er das gerade beschließt. Das ist ja Teil einer konzertierten Aktion. Und wenn die NATO erklärt, wir wollen keine weitere Erweiterung in Richtung Russland, dann wäre das ein Grundsatzbeschluss, an die sich die anderen Staaten auch halten müssten.
Aber dann hätte die Ukraine auch das nicht, was das Baltikum heute hat, nämlich die Sicherheitsgarantie.
Ja, das ist wahr. Nur, was ist die Alternative? Wenn die Alternative die ganz harte Haltung ist, wir geben Russland gar nichts, wir respektieren ihre Interessen gar nicht, dann laufen wir in einen Krieg. Deswegen, das ist sozusagen das schwächere Motiv und das treibt auch die deutsche Außenpolitik. Da können die Kornblums dieser Welt sagen, ihr seid Weicheier und reagiert nicht hart genug. Aber ich finde das einen guten Ansatz. Angela Merkel ist dem gefolgt, Baerbock folgt dem jetzt auch und Scholz. Und wir müssen da sehen, dass die Tauben auch stark fliegen können.
im Wahlkampf. War das ein gerne gebrauchtes Bild? Und wer es benutzt hat, der meint es normalerweise nicht sonderlich gut mit Annalena Baerbock. Man stelle sich mal vor, sie müsse dann irgendwann Putin gegenübertreten. Putin war es jetzt nicht, aber immerhin Sergej Lavrov, der Außenminister Russlands, den die neue deutsche Außenministerin getroffen hat gestern. Und insgesamt fällt die Bewertung ja recht positiv aus in den Kommentaren. Baerbock habe da eine gute Figur gemacht. Wolfram Weimer ist mein Gast heute, Verleger und Herausgeber unter anderem der Debattenplattform The European. Und Sie haben mir schon verraten, und wir konnten es auch gerade, glaube ich, schon hören in den ersten Worten hier in unserem Gespräch, Sie sind auch ganz zufrieden.
Also ich bin wirklich beeindruckt, muss ich sagen, von den ersten Wochen, wie sie das gemacht hat. Sie hatte hunderte Fallen, 700 Fettnäpfchen und sehr schwierige Konstellationen. Übrigens nicht nur in der Russlandfrage, auch Frankreich gegenüber und in anderen Situationen. Sie hat das wirklich souverän gemacht. Sie war trittsicher. Sie hat häufig die richtigen Worte gefunden und sie hat auch in ihrem Auftritt ein modernes, sympathisches Deutschland vertreten. Also man muss sagen, ihre ersten 4 Wochen draußen waren super. Sie hat jetzt drinnen das Problem mit dem Untreue-Thema der Staatsanwaltschaft. Aber außenpolitisch, muss man sagen, hat sie das bisher ganz gut gemacht.
Dieses Untreue-Thema können wir gleich nochmal ansprechen. Aber erstmal nochmal zur Außenpolitik. Ich habe mich vorhin extra mal umgeschaut, damit es hier auch ein bisschen spannend bleibt in unserem Gespräch und wir uns nicht so einig sind, und geguckt, wer das anders sieht. Und wissen Sie, wo ich fündig geworden bin?
Bei uns auf der Debattenplattform
wahrscheinlich. Ja, genau, ja. Auf dem Portal The European. Da ist heute ein Kommentar zu lesen vom früheren Journalisten des Bayerischen Rundfunk, dem bekannten Sigmund Gottlieb, der da in der Überschrift schon ganz klar sagt, wie er es sieht, Annalena Baerbock spielt außenpolitisch auf niedrigem Niveau und stellt dann eine Frage an uns alle, wie tief sind die Ansprüche der Medien an die Politik gesunken, wenn die Ministerin schon dafür Lob erntet, dass sie keine Fehler gemacht habe?
Ja, ich glaube, Herr Gottlieb hat die Erwartung, dass wir in dieser schwierigen Gemengelage, insbesondere in Russland gegenüber, eine führende definitorische Rolle übernehmen. Das ist bisher noch nicht passiert, das stimmt. Ich habe nur Hoffnung, dass wir das in diesen Tagen, vielleicht auch heute schon, ein Stück weit sehen werden. Bisher hat sie versucht, den diplomatischen Korridor offen zu halten, die rote Linie zu definieren und eine sichere Figur zu machen. Das ist ihr gelungen. Dieser zweite Schritt fehlt noch. Ich glaube aber, dass sie da ganz gut unterwegs ist. Also sie ist ganz offensichtlich auch ganz gut beraten. Und hat ja auch Olaf Scholz ein Stück weit auf Linie gebracht. Der war ja am Anfang sehr viel russlandfreundlicher. Er wollte die Gaspipeline Nord Stream nicht thematisieren. Die ganze SPD möchte das Thema am liebsten draußen halten. Die Grünen und Baerbock haben das immer anders gesehen. Da ist jetzt Scholz auf ihre Linie umgeschwenkt. Deswegen kann man auch sagen, realpolitisch hat sie dort auch einen Punkt gemacht. Also ich wäre da mal jetzt nicht so kritisch mit ihr.
Ich habe mich gefragt, weil das auch in diesem Kommentar nochmal angesprochen wird, also der Niedergang der deutschen Außenpolitik unter dem Vorgänger Heiko Maas, was der eigentlich falscher gemacht hat als die anderen. Er war ja auch nicht sparsam, wenn es um diese berühmten, ich sage es mal in Anführungszeichen, deutlichen Worte ging. Das hat er ja geliefert. Was hat er nicht geliefert?
Naja, es gab natürlich ganz grobe Einbrüche, wie zum Beispiel der Abzug aus Afghanistan, die Fehleinschätzung des Außenministeriums, die Fehleinschätzung auch in der Libyen-Frage. Also es gab einfach große Fehler und wir haben keine sichtbaren Erfolge der deutschen Außenpolitik, sei es eine Friedensinitiative, eine institutionelle Form, ein neues Wording. Er gehörte mit Sicherheit zu den schwächeren Außenministern. Aber ich finde, Baerbock hat jetzt die Chance, sie hat sie nicht nur verdient, sondern sie hat jetzt auch von der Konstellation die Chance, diese Rolle stärker auszuführen. Und natürlich ist es unangenehm, wenn man gleich am Anfang eine Kriegskrise hat. Aber das ist auch eine Chance, sich zu profilieren und auch die deutsche Außenpolitik zu zeigen. Und nochmal, deswegen ist es gut, dass heute in Berlin diese Weltpolitik formiert wird, dass der Blinken hierher kommt. Und wenn wir mal in die USA schauen, gestern Abend hat ja der amerikanische Präsident eine wirre Pressekonferenz gegeben und mal so nebenbei erklärt, ja, wenn die so ein bisschen nur einmarschieren, dann könnte man darüber reden. Und das Weiße Haus war eine Stunde völlig alarmiert und brauchte wirklich eine gute Stunde, um das wieder einzusammeln. Also so war das nicht gemeint. Also da muss ich sagen, da ist unsere Außenpolitik im Moment trittsicherer als was Washington bietet.
Ja, ja, in der Tat die Verwirrung, die übrigens John Kornblum auch angesprochen hat und sagte, naja, man kenne diesen Joe Biden ja auch seit vielen Jahren und Jahrzehnten, das passiere ihm immer mal wieder, dass er dann Sachen ausplaudert, die vielleicht noch nicht so ganz für die Verhandlungslinie sein sollten, für die öffentliche. Herr Weimer, Sie haben es anfangs angesprochen, 1.500 Euro, wir müssen über ein relativ kleinen Bonus reden, den Corona-Bonus, aber ein Bonus mit politischen Folgen. Das hat man ja schon im Wahlkampf gesehen. Es geht um den Corona-Bonus, den die grüne Parteiführung für sich und die gesamte Parteizentrale damals beschlossen hat. Jetzt gibt es seit gestern Abend die Nachricht von den Ermittlungen, die die Berliner Staatsanwaltschaft aufgenommen hat wegen des Verdachts der Untreue. Was sagen Sie? Kleines Karo?
Nein, das ist das ist schon ein größeres Problem, weil die Wirkung nach außen fatal ist, wenn der deutsche Vizekanzler und unsere Außenministerin von der Staatsanwaltschaft Ermittlungen im Haus haben und offensichtlich hier einen Fehler gemacht haben. Dann spielt auch die Höhe der Summe, so nach dem Motto, ach, das waren doch nur 1.500 Euro, eigentlich nicht die Rolle, zumal in Ihrem Fall ja auch diese Weihnachtsgeldzahlung und diese Sonderzahlung für gute Europawahlergebnisse, also insgesamt waren das ja bei ihr 25.000 Euro und die hat sie auch nicht angegeben im Bundestag. Also jetzt kommt diese ganze Geschichte wieder hoch und das ist natürlich ein großes politisches Problem. Ich erinnere mal daran, dass wir in Österreich in den letzten Wochen gesehen haben, dass bei ähnlichen Dingen am Ende der Kanzler zurückgetreten ist. Ich glaube nicht, dass das hier zu erwarten ist, aber es ist natürlich peinlich und es ist ein schwerer Ballast für diese Regierung. Die kommen neu ins Amt, betreten die Bühne auch mit einem hohen moralischen Anspruch und dann kommt sowas, was glauben Sie, wie das in der Weltpresse auch wahrgenommen wird, gerade wir Deutschen, wo wir doch immer so als moralisch sauber dastehen wollen.
Ja,
das ist ungut.
Ja,
das ist einfach ungut.
Man muss dazu sagen, es ist alles schon längst zurückgezahlt, auch als es schon im Wahlkampf aufkam. Das Thema, da hat ja die grüne Parteiführung schnell reagiert. Es bleibt natürlich die Frage, wie politisch die Sensibilität damals gefehlt hat, als man das entschieden hat, dass das irgendwie komisch aufstoßen könnte.
Das ist nicht nur ein sensibles Thema. Am Ende ist es die Frage, ist das ein Strafrechtstatbestand? Und wenn die das so nicht durften und die Äußerungen der Staatsanwaltschaft deuten ja darauf hin, dann ist das einfach, dann folgt darauf eine Strafe und das ist... Wie jeder Bürger muss er dann sich dieser Strafe stellen und für jemand, der politisch so im Rampenlicht ist, für den ist das grauenhaft. Also das ist das große Minus im Moment.
Aber würden Sie sagen, das ist so gefährlich, dass wir da richtig nochmal tektonische Verschiebungen in der Regierung sehen könnten, also ein bisschen zurücktreten? Also wir hatten mal einen Bundespräsidenten, der ist zurückgetreten, als die Staatsanwaltschaft überhaupt erst Ermittlungen aufgenommen hat, noch bevor es geklärt war, weil man gesagt hat, ein Bundespräsident kann mit so einem Ballast nicht leben.
Ich glaube, dass in diesem Fall nicht, selbst wenn es zu einem Urteil kommt, wird das ja eher in einer Geldstrafe landen, auch unterhalb von 90 Tagessätzen. Also sie sind dann auch nicht vorbestraft. Das wäre ja dann so eine Schwelle, wo man sagen würde, na, also dann kannst du auch nicht mehr Minister bleiben. Aber es wird jetzt Tage und Wochen darüber geredet und auch das Bild der beiden in der Öffentlichkeit nimmt Schaden. Insofern ist es ein großer politischer Schaden.
Jetzt wecke ich mal das St. Florians-Prinzip in Ihnen. Ein Windrad in Sichtnähe zu Ihrem Haus. Wahrscheinlich würde sie das nicht glücklich machen.
Nein, da sind die, vor allen Dingen die Oberbayern auch ganz entschieden. Da gibt es eine überwältigende Mehrheit gegen den das Aufstellen von Windrädern aus Naturschutzaspekten. Mhm. Und das Argument der Bayern ist, bei uns weht der Wind viel weniger. Wir setzen dann eher auf Wasserkraft und auf Erdwärme. Und rund um München sind ja auch die größten Erdwärmeprojekte Deutschlands im Gange. Die werden auch ausgebaut. Und bei der Wasserkraft will Söder jetzt auch was tun. Mal schauen, ob er da wirklich was zu Wege bringt. Aber Bayern bremst beim Ausbau der Windkraft, das stimmt.
Das haben Sie jetzt so schön erklärt, als wären Sie der Ministerpräsident selbst. Obwohl ich noch nicht, es war jetzt erstmal eine Erklärung, noch keine Bewertung. Es ist ja das große politische Streitthema zwischen der neuen Bundesregierung und der bayerischen Regierung. Deswegen gab es heute eine Mission. Der Klimaminister Habeck ist zum bayerischen Ministerpräsidenten gefahren, zu Markus Söder, um ihn davon zu überzeugen, mehr Windkraftanlagen zuzulassen und hat das unter anderem auch untermauert mit gewichtigen Worten.
Wir brauchen eben auch einen ökologischen Patriotismus beim Ausbau von schwierigen Techniken der Windkraft.
Ein ökologischer Patriotismus. Ich hatte jetzt fast schon so dieses Bild der Pickelhaube vor Augen, wie Habeck sagt, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Klimaschützer.
Ja, Habeck hat ja, ich finde, das ist eine große Stärke von ihm, er hat ja die Kraft der Sprache und hat auch eine eigene Sprache. Hier schießt er natürlich über das Ziel hinaus, das ist ein bisschen durchschaubar, was er da mobilisieren will. Aber gut, er vertritt das legitime Interesse. Wir brauchen mehr erneuerbare Energien, wir brauchen mehr Windräder und einige Bundesländer machen nicht mit. Das ist übrigens nicht nur Bayern. Er könnte genauso gut zu seinem Parteikollegen Kretschmann nach Baden-Württemberg fahren. Da ist die Stimmungslage genauso gegen Windkraftanlagen. Übrigens In Nordrhein-Westfalen ist der Ausbau der Windenergie auch zum Erliegen gekommen. Also die drei großen Flächenländer in Deutschland machen alle nicht mit. Und ich glaube, da wird er auch sich die Zähne ausbeißen. Da wird es nur mühsam und vereinzelt hier und da Neubauten geben. Das große Problem ist, wie kriegen wir die Versorgungslücke hin? Und da hat die SPD, Scholz und auch die FDP ja auch sehr früh gesagt, versuch du das mal mit der Windkraft. In Wahrheit brauchen wir Gaskraftwerke. Und die setzen ganz auf Gas und haben ja mit Frankreich auch diesen Deal gemacht. Du darfst deine Atomkraftwerke für grün erklären, aber wir wollen unsere Gaskraftwerke für grün erklären. Das ärgert die Grünen wieder. Also das ist für die Grünen ein heikles und schwieriges Thema. Und da werden wir Habeck noch lange beobachten können, wie er versucht, da Meter für Meter voranzukommen.
Also er hat angekündigt, alle 16 Bundesländer zu bereisen, noch vor der Sommerpause der Parlamentarischen, um diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich will der Fairness halber, wir wollen natürlich nicht nur Robert Habeck hören, sondern auch Markus Söder zu Gehör bringen, den bayerischen Ministerpräsidenten, der gesagt hat, naja, es ist halt vielleicht manchmal ein etwas anderer Spirit.
Wir wollen auch andere gerne mal motivieren und zum Vorbild anregen, aber das noch einmal, Spirit. Ja, das ist Spirit, und aber wir in Bayern haben da manchmal einen anderen Spirit. So. Und dieser Spirit, den wir haben, heißt zunächst mal alles zusammendenken.
Alles zusammendenken. Also Sie haben es gerade schon skizziert, Herr Weimer. Wenn alles zusammendenken heißt, man kriegt Alternativen, okay. Aber wenn es heißt, wir bleiben eigentlich untätig, dann haben wir ein Problem. Und die angesprochene Gaslösung ist natürlich ja auch nur eine Übergangslösung, eine Brückentechnologie.
Ja, aber die Union und übrigens auch vor allen Dingen unsere Nachbarländer sehen ja den Weg, den Deutschland eingeschlagen hat, aus allem auf einmal auszusteigen, Öl, Kohle, Atom und auch Gas sei ja nur ein bisschen Übergang, als hochriskant an. Und deswegen hat Macron sich ja nicht nur durchgesetzt, weil er Macron ist, sondern weil er die Mehrheit der Staaten um uns herum auf seiner Seite hat. Und wenn am Ende die Lösung ist, dass wir alles abschalten und importieren dann Atomstrom von unseren Nachbarländern, dann ist das auch nicht so richtig eine überzeugende Politik.
Und deswegen, jetzt sagen wir Energieexperten, dass die Energiesicherheit in Deutschland interessanterweise stabiler ist und gewesen ist in den letzten Jahren als in Frankreich mit den vielen Atomkraftwerken.
Das stimmt. Wir haben immer doppelte Systeme gehabt. Wir haben auch Strom exportieren können. Nur das ändert sich ja jetzt. Wir werden jetzt alle Atomkraftwerke abschalten. Die letzten drei in der Silvesternacht, die jetzt vor uns steht. Wir haben zum Jahreswechsel auch ein großes Kohlekraftwerk stillgelegt. Also aus allem so schnell auszusteigen und die Wette darauf einzugehen, dass man schnell die regenerativen ausbauen, ist riskant. Das sieht übrigens auch Olaf Scholz so. Deswegen setzt Olaf Scholz und Christian Lindner, die setzen auf Gas und sagen, komm, das wird uns Zeit gewinnen. Und das hören die Grünen auch nicht so gerne. Da gibt es in der Koalition unterschiedliche Ansätze. Aber ich finde es legitim und auch richtig, dass er dafür wirbt und dass er versucht, das durchzusetzen. Meine Prognose ist, das wird nicht annähernd so funktionieren, wie es im Koalitionsplan steht. Denn das wäre ja dreimal die Fläche des Saarlands in Deutschland komplett neu mit Windkraftanlagen zuzubauen. Das wird nicht klappen.
Ich meine, darüber kann man ernsthaft diskutieren. Gibt ja auch grüne, liberal-grüne Vordenker wie Ralf Füchs, der sagt, denkt das mal bitte europäischer und nicht so national. Wir müssen da keine nationale Windkraftautarkie herstellen. Gleichzeitig, Sie haben ja die europäische Ebene angesprochen, da geht es ja eben genau um diese Frage, was gilt als grüne Technologie, eben vor allem auch unter der Investitionsfrage. Also was kriegt den Stempel, das ist grüne Technologie, wo sich ja jetzt offenbar Frankreich durchzusetzen scheint, ist noch nicht ganz abgeschlossen in diesem ganzen Prozess, der unter diesem technischen Stichwort der Taxonomie läuft. Oh je, ich stolpere schon. Aber mal da in der Sache, Herr Weimer, da geht es ja jetzt um Investitionen in die Zukunft. Und wir wissen im Energiesektor, Investitionen in die Zukunft, die Entscheidungen, die man heute trifft, die müssen eigentlich 20, 30 Jahre Bestand haben können. Ja. Ist es da sinnvoll, dass wir da jetzt den Weg frei machen, freier machen für Investitionen in Brückentechnologien wie Gas oder auch in gefährlichere Technologien wie Atomkraft?
Tja, die Atomkraftentscheidung, da sind wir in Deutschland natürlich anderer Meinung, jetzt auch jenseits der Grünen. Ich glaube, in der breiten gesellschaftlichen Haltung wollen wir die nicht zurück. Aber nicht nur die Franzosen wollen sie zurück. Es werden im Moment auf der Welt so viele Atomkraftwerke neu gebaut wie noch nie. Unsere unmittelbaren Nachbarn, Polen, Tschechien, Holland, ja, übrigens auch die Finnen, dort übrigens auch die Grünen wollen Atomkraft, weil sie sagen, das sei halt klimafreundlich. Das heißt, es gibt andere Länder, die haben andere Meinungen dazu. Das müssen wir einfach respektieren und wir leben in der Europäischen Verbund und wenn die das wollen, ist das so. Unser großes Problem besteht darin, dass die Energiepreise in Deutschland zu hoch werden bei unserer Strategie. Wir haben jetzt schon die höchsten Strompreise der Welt. Jeder Haushalt muss in diesem Jahr im Durchschnitt 1.000 Euro mehr zahlen für seine Energiekosten. Aus der Industrie hören wir Klagen, dass energieintensive Industrien abwandern werden. Und diese Balance zu finden, wir wollen sauberere Energiequellen, wir müssen sie stabil halten, aber die Preise auch im Griff, das ist wahnsinnig schwierig und deswegen werden wir Gas brauchen.
Es gibt eine Wortmeldung der neuen Innenministerin Nancy Faeser von der SPD. Sie will den Kampf gegen Extremismus verschärfen, sagt sie im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, und auch Sicherheitsbehörden stärker kontrollieren. Ihr Ziel ist es dabei, Extremisten schneller aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Und sie will auch den Verfassungsschutz und die Polizei genauer anschauen. Heike Bredul schaut sich das Thema heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur genauer an und kann Wolfram Weimer und mir sagen, was der Ministerin da konkret vorschwebt.
Ja, ihr Ziel ist es, Extremisten schneller aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Es könne nicht sein, dass ein Faschist, der offen zur Bekämpfung des Staates aufruft, weiter Lehrer sei. Und die Dauer der Disziplinarverfahren sei unerträglich. Das hat Faeser der Süddeutschen Zeitung gesagt.
Wie lange ist denn so ein Verfahren?
Also die gerichtlichen Verfahren der Bundesbeamten, die in 2020 abgeschlossen wurden, haben im Schnitt 30 Monate gedauert. Bei den Landesbeamten sind die Verfahrensdauern zum Teil noch länger. Und auch beim Verfassungsschutz hält Faeser nach den Erfahrungen mit dem NSU Reformen und mehr Kontrolle für nötig. Denkbar sei eine Studie über Rassismus bei der Polizei.
Mhm. Wolfram Weimer, Ihre Bewertung, Studie zur Rassismus in Polizei, das war ja ein heißes Eisen, auch gerade unter dem Vorgänger Horst Seehofer, der da ja immer sehr zurückhaltend war.
Ja gut, es gab eklatante Fälle auch bei der Bundeswehr und bei den Polizeibehörden auch verschiedener Länder. Die haben große Schlagzeilen gemacht und darauf reagiert die Politik. Das finde ich legitim und wenn Faeser das adressiert, ist das aus ihrer Sicht okay. Trotzdem sind es natürlich Einzelfälle zum einen, zum anderen wird sich politisch nicht so viel ändern. Insofern glaube ich, dass die Initiative, die sie da jetzt gestartet hat, eher symbolpolitischen Charakter hat, das Thema zu adressieren, übrigens auch in die Sicherheitsorganisationen hinein, dass die auch wissen, dass jeder Einzelpolizist weiß, oh, wir haben jetzt eine Innenministerin, die schaut ein bisschen schärfer hin. Sie wird die Abläufe, auch alleine die Rechtsverfahren, gar nicht ändern können. Aber sie adressiert es politisch und sagt, es weht jetzt ein anderer Wind, wir schauen da schärfer hin und das ist okay.
Das ist okay, sagen Sie, aber hat eher Symbolcharakter. Wobei, also bei der Studie, das mag sein, aber bei dieser Frage, wie geht man um mit Leuten, die zumindest daran zweifeln lassen, dass sie dem Grundgesetz dieser Verfassung, den Grundfesten dieser Republik so verbunden sind, wie sie sein sollten als Staatsdiener. Meinen Sie nicht, dass das größere Konsequenzen haben
könnte? Naja, doch, aber da sind sich ja alle einig. Das war ja auch schon früher der Fall, wenn das von anderer politischer Seite kam oder wenn sich Leute dem Islamismus genähert haben. Oder natürlich haben die im Staatsdienst, vor allen Dingen in sicherheitssensiblen Bereichen, nichts verloren. Insofern, das ist aber ein Thema, das hat es immer gegeben. Es gab immer einzelne Leute, die sich an die Ränder bewegt haben und dann Disziplinarverfahren bekommen haben. Und das ist natürlich richtig so. Das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube nur, dass sie in dieser Initiative realpolitisch, also sachlich, gar nicht weit vorankommen kann. Genauso wie in ihrer Initiative gegen Telegram, gegen diesen Messenger-Dienst, der ja häufig von diesen Rechtsextremen und auch sonstig extremen politisch Denkenden so ein Verbindungs-Chatraum ist. Den will sie nun abschalten oder auffordern, zumindest Google und Facebook, dass die das aus dem App Store nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das gelingt. Und selbst wenn ihr das gelingt, dann heißt Telegram morgen Telegram 5 und startet neu. Also das sind so Dinge, der Ansatz ist legitim. Man kann es auch nachvollziehen. Aber da kann ich nur sagen, bedenke das Ende. Was kannst du eigentlich wirklich erreichen?
Ja, aber das darf dann natürlich eigentlich nicht dazu führen. Ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man das Ende bedenkt und sagt, man kann eigentlich nicht viel erreichen, dass man dann in Untätigkeit verfällt.
Nein, aber der Ansatz zu sagen, wir versuchen das abzuschalten, wenn du es nicht kannst, dann ist das der falsche Ansatz. Ich finde, wenn es Rechtsverstöße in diesen Diensten gibt, dann müssen die einfach sofort strafrechtlich sanktioniert werden. Man wird über die Struktur von öffentlichen Chaträumen im Internet keine Handhabe gewinnen, weil es schon technisch nicht möglich ist.
Eike Bredel, nochmal mit Blick auf die Pläne und das Machbare oder Nichtmachbare der Ministerin, ganz konkret zu dieser Polizeistudie. Wenn ich das richtig verstanden habe, darf man da auch, wenn es sie dann geben wird, nicht zu schnelle Ergebnisse erwarten?
Ja, genau. Horst Seehofer hatte ja dann, nachdem er sich gegen diese Studie über Rassismus gewehrt hatte, Ende 2020 die Hochschule der Polizei in Münster mit einer Studie zur Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten beauftragt. Und die Ergebnisse dieser Studie will Faeser erst abwarten, um zu sehen, ob das Thema Rassismus also in den Reihen der Polizei dort beleuchtet wird. Und andernfalls will sie dann eine neue Studie in Auftrag geben. Aber diese Seehofer-Studie, die Ergebnisse werden erst 2024 erwartet. Also wird die aktuelle Innenministerin, wenn überhaupt, erst am Ende ihrer Amtszeit eine neue Studie in Auftrag geben und vermutlich auch keine Ergebnisse mehr präsentieren können.
Jeder Tag jetzt ein neuer Rekord, neue Marken gerissen. Gestern die 100.000er-Marke bei den Neuinfektionen. Heute erstmals eine Inzidenz über 600 laut Robert-Koch-Institut. Und dennoch irgendwie keine echte Corona-Alarmstimmung mehr. Omikron sei Dank. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Wolfram Weimer, würden Sie eigentlich gerne die Pandemie jetzt so langsam für beendet erklärt sehen, oder?
Wenn ich das könnte, würde ich das sofort tun. Nein, aber es gibt eine veränderte Lage. Die Omikron-Welle ist gewaltig. Die Zahlen steigen nicht, sie explodieren. Und sie tun das in mehreren Ländern zur gleichen Zeit auf unglaubliche Größenordnung. Lauterbach hat ja gestern auch erklärt, wir werden Hunderttausende von Neuinfizierten täglich sehr bald erleben. Aber sie ist verblüffend ungefährlich. Und das ist wirklich die gute Nachricht in dieser Sache. Wenn im heimatlichen Gymnasium 80 Schüler neu infiziert sind und 79 haben keine Symptome und einer Schnupfen, dann ist das natürlich eine gute Nachricht. Und deswegen verändert sich im Moment die Pandemie in einer grundlegenden Form. Es haben ja eine Reihe von Ländern, Dänemark, Großbritannien, Spanien, die Pandemie insofern für beendet erklärt, dass sie sagen, das sei jetzt die Grippalisierung. Also Omikron ist im Grunde genommen der Ausweg daraus, dass das noch schlimm ist. Mhm. Und die Virologen sprechen vom Übergang von der Pandemie zur Endemie. Aber es meint im Grunde genommen das Gleiche. Und ich war, als die ersten Nachrichten kamen, Omikron, da war ich auch noch skeptisch, weil wir haben ja in den letzten zwei Jahren immer gelernt, die Pessimisten behalten recht. Es war ja furchtbar. Aber diesmal sagt ja sogar Christian Drosten, dass das wirklich jetzt ein Gamechanger ist und dass wir alle jetzt Hoffnung haben können auf ein Leben wie vor der Pandemie und zwar sehr bald.
Aber dann muss ich jetzt an dieser Stelle den Spielverderber spielen, ja, und nochmal einen Pessimisten zitieren. Es gibt nämlich noch Pessimisten, auch mit Blick auf Omikron, nämlich den Chef der Weltgesundheitsorganisation, der jetzt nochmal eindringlich gewarnt hat vor der Verharmlosung der Omikron-Variante. Vertun Sie sich nicht, Omikron führt zu Krankenhauseinweisungen und Todesfällen und selbst die weniger schweren Fälle überschwemmen die Gesundheitseinrichtungen.
Ja.
Internationale Perspektive.
Ja, und seine medizinische Leiterin hat gesagt, das ist gleichwohl der Übergang zur Endemie. Insofern, ich glaube, der Befund ist eindeutig. Die Zahlen sind gewaltig, aber es ist nicht annähernd mehr so gefährlich wie davor. Wenn wir das jetzt so betrachten wie eine schwere Grippewelle, die haben wir in den letzten Jahrzehnten auch immer gehabt und auch immer normal als Alltag akzeptiert. Und diese Einstellungsänderung, die vollzieht sich zugleich. Jetzt haben ja zum Beispiel Großbritannien oder Spanien alle Maßnahmen aufgehoben, obwohl die Zahlen ja dort noch viel, viel höher sind als bei uns, weil sie sehen, es werden kaum noch Menschen ins Krankenhaus eingeliefert.
Wobei bei Großbritannien bin ich mir immer nicht so ganz sicher, was die Motivation der Politik ist, ob sich da Boris Johnson gerade irgendwie aus seiner Partygate-Affäre retten will oder ob es wirklich ernsthafte Politik ist, die dahinter steht. Aber gut, nehmen wir die Spanier als Maßstab, die haben eine stabile Regierung ohne Skandale. Herr Weimer, ein letzter Punkt zu diesem Thema. Heute ist ja der Tag, an dem Österreich die Einführung der Impfpflicht für alle Bürger dort ab 18 beschließt. Irgendwelche Rückschlüsse für die deutsche Politik?
Ja, das ist das erste und einzige Land des Westens, das das in dieser Form macht. Ich glaube, die Debatte verändert sich durch Omikron jetzt auch. Meines Erachtens wird es jeden Tag unwahrscheinlicher, dass der Bundestag bei uns eine allgemeine Impfpflicht beschließt. weil die Argumente ein Stück weit schwinden. Man wird sehen, ob das in Österreich funktioniert. Die haben ja so ein paar groteske Nebenentscheidungen getroffen, wie zum Beispiel eine Lotterie, Geldgutscheine und Prämien für Gemeinden, die 80% erreichen. Also die setzen auch nicht unbedingt so sehr nur auf die Pflicht, sondern auf eine allgemeine Motivationswelle, sich impfen zu lassen. Und das ist natürlich richtig. Impfen ist wichtig. Aber ich glaube, die Impfpflicht in Deutschland wird in der Form, wie wir das Anfang Dezember noch alle dachten, oh, die muss jetzt kommen und bald, meines Erachtens wird die so nicht mehr kommen.
Wolfram Weimer im Deutschlandfunk Kultur, der Verleger und Publizist. Herr Weimer, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit heute.
Ich danke Ihnen, hat großen Spaß gemacht.